Hallo Bochum!
Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Und wir haben noch jemanden dabei heute, den wir begrüßen. Guten Tag, Axel Prahl.
Moinchen.
Moinchen. Super.
Also Axel Prahl vorzustellen, das wäre ja die sprichwörtlichen Eulen nach Athen zu tragen. Alle kennen ihn spätestens, also wirklich aller spätestens seit dem Münsteraner Tatort, der ja wirklich der erfolgreichste Tatort in Deutschland ist, mit dem Herrn Professor Börner, gespielt von Jan-Josef Liefers. Aber vorher hast du ja ganz viel gemacht und darüber wollen wir natürlich heute unter anderem auch reden.
Als Thomas erzählt hat, dass, also ich weiß ja, dass ihr auch zusammenarbeitet, da kommen wir ja auch noch drauf, aber als Thomas mir irgendwann erzählt hat, dass ihr beiden zusammen schon damals am Gripstheater wart, habe ich gedacht, Thomas, willst du dich jetzt, du warst doch nicht mit Axel Prahl am Gripstheater, aber rückblickend habe ich gedacht, ja, natürlich, klar, sicher, schreit ja danach. Wann war das denn?
Irgendwo haben wir ja alle mal angefangen. Also, ich habe im Grunde genommen seit 84. Von 84 bis 1999 habe ich nahezu ausschließlich tatsächlich Theater gespielt. Und ich war erst an den Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, bin dann von dort aus weiter an das Schleswig-Holsteinische Landestheater und von da ging es dann weiter nach Berlin ans Renaissance-Theater. Von da wurde ich dann durch Vermittlung einer wunderbaren gemeinsamen Kollegin, die der Thomas Nicolai auch kennt, mit der wir angelegentlich, wenn es für sie eine Rolle gibt, Captain Sharky aufnehmen, die Uta Maria Torp, mit der wurde ich damals in einer WG. Und die sagte, Mensch, du blödelst immer so viel rum, kultivier das doch mal, werd auch Schauspieler. Und so bin ich überhaupt zur Schauspielerei gekommen.
Da hast du schon Theater gespielt, als du zum
als ich zum Gripstheater gekommen bin, hatte ich schon lange Jahre Theater gespielt. Ja, da hatte ich schon mehrere Tourneen auch durch Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter auf dem Buckel. Also da hatte ich schon relativ viel Erfahrung. Aber es war auch ganz spannend, weil eigentlich hatte man damals am Gripstheater nur für einen Stückvertrag wurde ein Schauspieler gesucht. Und ich hatte das große Glück, dass ich seinerzeit am Schleswig-Holsteinischen Landestheater die Linie 1 gespielt habe, so knapp 150 Mal. Und zur West, es war übrigens die westdeutsche Uraufführung, mein lieber Thomas, auch wenn die immer alle behaupten, Stuttgart wäre die westdeutsche Uraufführung nach Berlin gewesen. Nein, es war das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum, hätte ich fast gesagt. Landestheater.
In Kiel. Ja,
da hatte ich den Kleister gespielt und da war Volker Ludwig auch zu Gast, weil der mit dem Regisseur, dem guten Dr. Klaus Hoser, eng befreundet war. Und der hatte bei uns am Schleswig-Holsteinischen Landestheater die Regie besorgt. Zusammen mit Rainer Bock übrigens, auch ein Kollege, der tiefe Furchen in der Theaterlandschaft hinterlassen hat. Und eine Riesenkarriere gemacht hat, unter anderem mit Steven Spielberg gedreht hat und so weiter. Das ist also auch ein...
Naja, du hast ja mit Roman Polanski gedreht, ne?
Das mit Roman Polanski, ja, aber ich meine, da musstest du schon sehr aufpassen im Film, weil das war auch sehr lustig. Roman Polanski hatte nämlich, man hatte irrtümlicherweise, es war ihm hochnotpeinlich, meinen Namen im Abspann vergessen. Also ich spiele da zwar mit, bin seinerzeit auch wirklich vom kleinsten Set der Welt, glaube ich. Wir waren bei Halbe Treppe, habe ich da gerade gedreht. Da waren wir 11 Personen insgesamt und bei Roman Polanski am Set in Warschau, da gab es allein 11 Köche.
Das war der Pianist, das müssen wir mal kurz dazu sagen.
Ja, Pianist.
Habe ich eben noch mal gehört. Aber lass uns noch mal, bevor wir zu deiner Filmkarriere und dazu kommen, aber das heißt, du hast Linie 1 in Kiel gespielt, ein Stück, was so Berlin ist, wie es nur geht quasi. Habt ihr das irgendwie adaptiert? Habt ihr irgendwie was Norddeutsches reingebracht? Oder war das wirklich, das war ja dann in den 80ern.
Das war tatsächlich, wir haben das 1:1 so übernommen. Wir haben einfach so getan, als wäre Berlin in Rendsburg. oder in Schleswig oder in Flensburg. Es gibt da drei Haupthäuser, Schleswig, Flensburg und Rendsburg beim Landestheater. Und da fährt man immer mit Bus hin. Und insgesamt sind es, ich glaube, 35 Abstecherorte. Also Abstecher nennt man das, wenn man mit den ganzen Kollegen sich im Bus setzt und um 17 Uhr Richtung Veranstaltungsort brettert. Das sind die sogenannten Abstecher. Ja.
Und du bist quasi dann von der Schauspielschule oder du warst noch, wie habe ich mir das vorzustellen, dass du dann bei Linie 1 gelandet bist?
Das Stück kam sozusagen zu mir und das war auch am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Bis dahin hatte ich da, glaube ich, immer nur so die kleine dicke Fichte im Weihnachtsmeer hingespielt. Und das war meine erste etwas größere Rolle.
Solange du nicht die Weihnachtskugel gespielt hast, ist alles gut.
Ja, und so kam es dann dazu, dass ich... es war so, dass der damalige Schauspieldirektor Günther Tabor, der wiederum war befreundet auch mit Dr. Klaus Hoser und Dr. Messala und Dr. Klaus Hoser, also Dr. Klaus Hoser, der die Regie für Linie 1 gemacht hat, der hatte schon des Öfteren am Schleswig-Holsteinischen Landestheater inszeniert. Der Name an sich ist schon eine Sprechübung.
Das war schon auf Aufnahmebedingungen, dass du es aussprechen kannst.
Genau. Und ich war gerade anderthalb Jahre, glaube ich, dort am Theater beschäftigt. Und was hatten wir gespielt? Ich glaube, wie es euch gefällt, hatten wir vorher gespielt. Da hatte ich den Ringer Charles gespielt. Auf jeden Fall kam dann der Dr. Hoser. Der Klaus kam dann mit dem Vorschlag, dieses Stück dort zu machen. Und Dr. Messala, der damalige Generalintendant, hat sich davon auch relativ schnell überzeugen lassen, als er das Stück in Berlin gesehen hat. Das hatte ja 86, glaube ich, Uraufführung in Berlin. Und ja, Dr. Messala ist dann auch gleich mit Herrn Hoser, Dr. Klaus Hoser, dahin und hat sich das angeschaut und war hellauf begeistert und das hat ja auch einen irren Unterhaltungswert. Also insofern, das war schon ganz korrekt.
Das war aber lange vor dem Film, glaube ich, ne, Thomas? Oder der Film war...
Der Film kam relativ parallel, ja. Ja, der kam so 88 oder so.
Ah ja, doch. Also, doch, ja.
Also wir hatten davon gehört, dass es verfilmt werden soll und da hatten wir natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, oh, vielleicht kommt ja...
Aber sag mal, in der damaligen Inszenierung, in der du den Kleister gespielt hast, also in Linie 1, dann in Kiel, unter anderem, das muss man dazu sagen, dass jeder Schauspieler bei Linie 1 so 5 bis 12 Rollen zu spielen hat. Ja. Und das ist natürlich immer ein großer Spaß und große Herausforderung, natürlich auch bei den Umzügen und so. Sag mal, hat da die Uta Maria Torp, hat die damals da auch schon mitgespielt?
Mir hat die wunderbare Maria gegeben, dieses Hey, du, hey, du,
hey, du.
Hör mir mal zu. Es ist wirklich erstaunlich, die Lieder sitzen heute noch. Du sitzt mir gegenüber.
Ich sehe dich. Ja, und man muss da vielleicht dazu sagen, was internes, Uta Maria Torp ist die Frau, die Lebensgefährtin. Wir wissen ja, Lebensgefährtin kommt von Lebensgefahr. Die Lebensgefährtin von meinem Bühnenpartner, Robert Neumann. Und so schließt sich dann wieder der Kreis.
Gott, ist die Welt klein.
Ja, die Welt ist klein. Uta Maria hat dich sozusagen ermutigt, nach Berlin, in die böse große Stadt Berlin zu kommen. Aber es gab natürlich auch noch andere Leute, die dich in Berlin am Krippstheater haben wollten. Und dann kamst du nach Berlin. Der Wirbelwind.
Es war so, ich war schon in Berlin am Renaissance-Theater. Und ich muss gestehen, die ersten 3 Monate in Berlin, ich hatte hier einen einzigen Freund und Bekannten, der im Prenzlauer Berg natürlich wohnt. Da stand ja alles leer, diese ganzen Altbauen.
Wann war das, muss ich kurz dazwischengrätschen?
1992.
Okay. 92.
Also wirklich relativ kurz nach der Wende. Es war auch eine wirklich echt aufregende Zeit
in Berlin. Ja.
Also, da standen damals in der Hufelandstraße, weiß nicht, 6 Trabis und 2 VW-Busse und ein alter Ford und so weiter. Und das war's. Also, da war es nicht wie heutzutage irgendwie dass du 1,5 Stunden um den Block fahren musst, um da irgendwie einen Parkplatz zu suchen. Ja, und deswegen waren so die ersten 3 Monate waren für mich aber tatsächlich, weil ich eben nur einen einzigen Freund und Bekannten hier in Berlin hatte, weil wir kannten uns ja noch nicht damals, Thomas, wir haben uns ja dann erst am Theater kennengelernt. Und Uta Maria war zwar da, aber die war nie da, die musste dann auch immer arbeiten. Und ja, dann wollte ich nach 3 Monaten eigentlich gleich wieder abhauen, nach Schleswig-Holstein zurück.
Hast du Heimweh gehabt?
Ja, hatte ich ein bisschen Heimweh. Und dann rief Uta Maria rief dann aber eben an und sagte, du Akku, Axel, meinte sie, bewirb dich doch mal da beim Gripstheater, ruf da mal an, die scheinen dann noch einen Schauspieler zu suchen für eine Produktion mit Hermann Fink vom Hetwerk Theater Amsterdam. Der Hermann Fink, Hetwerk Theater Amsterdam, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein ziemlich berühmtes Theater aus Amsterdam. Der Joop Admiral hat dort auch gespielt und die haben immer legendäre Inszenierungen gemacht, die bei Theatertreffen und so weiter immer sehr weit vorne lagen und häufig Preise gewonnen haben und so.
Joop Admiral hat auch Theaterstücke gemacht, glaube ich. Der hat, ich erinnere mich, dass es Theaterstücke gab von ihm auch.
Ja, ja. Genau. Und der Hermann Fink machte eben mit mir, da Volker Ludwig zu dem Zeitpunkt nicht persönlich zugegen war, gab es auch kein Vorsprechen vor der Großen. Normalerweise ist da ja immer eine Versammlung und man muss vor...
Das Besetzungsgremium, beziehungsweise gibt es dann eben so ein...
Gremium, vor dem muss man normalerweise vorspielen. Und ich hatte aber nur die Kollegen von diesem Stück, das da in Planung war, ein Stück über Essstörungen. Also das war ja auch wie ein gefundenes Fressen, möchte ich mal sagen.
Oh, gute Pointe, ja.
Ja. Über Bulimie, Fettsucht, Magersucht etc. pp. Und wir haben dann viel recherchiert in betroffenen Vereinigungen und an der Charité bei Frau Professor Dudek und haben aus unseren Recherchen, die Recherchen haben wir dann jeweils den Kollegen vorgespielt und so weiter. Aber erstmal hatte ich nur so grundsätzliche Improvisationsaufgaben zu erledigen. Du bekommst einen Brief oder ich sollte ein Baby spielen, glaube ich, und lauter so Dinge. Und nachdem ich da vorgespielt hatte in dieser kleinen Truppe mit, ich glaube, Anja Leis war dabei.
Claudia Balko, oder?
Claudia Balko, Christian Giese.
Ja, die alles kennt, das ist der Wahnsinn.
Genau, die waren alle dabei. Und da habe ich vorgespielt und man hat sich erfreulicherweise positiv für mich entschieden.
Also wie ich das jetzt höre, ist es ja wirklich auch bei Thomas und bei dir im Gripstheater ein komplett anderer Ansatz gewesen als im normalen. Das Renaissance-Theater war, denke ich, damals auch schon so ein bisschen boulevardmäßiger auch so ein bisschen drauf. Das Renaissance-Theater, muss ich kurz sagen, ist so eine schöne Mischform zwischen klassischen Theater, die machen auch Musicals. Ich habe da gerade Hedwig in The Angry Inch gesehen mit Sven Ratzke. Aber dieser Ansatz, der damals war im Grips-Theater, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ist ja ein grundsätzlicher anderer Ansatz als am normalen Staatstheater.
Ja, so grundverschieden finde ich es eigentlich nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, ich meine, klar, das Renaissance-Theater, also ich bin da auch relativ komisch zu dieser Rolle gekommen, da am Renaissance-Theater. Es war nämlich so, dass der damalige Direktor vom Renaissance-Theater, der Dr. Klingenberg,
ja.
Von der Wiener Burg, der Sohn des legendären, berühmten Klingenberg, der hatte ja damals die Intendanz und das war ja auch noch so eine ganz lichtige Geschichte, denn eigentlich hatte ja Heribert Sasse schon den Vertrag und der Senat wusste aber nichts davon und die mussten dem Sasse dann im Nachhinein, ich glaube, 2 Millionen D-Mark Abfindungen zahlen, weil Herr Klingenberg für die Intendanz genommen wurde. Also da ist auch ganz, ganz komisches gemacht.
Obvious.
So, und auf jeden Fall, die Frau von Herrn Klingenberg Barbara, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die inszenierte bei uns einen Dario Fo. Und da sollte ich den Labiche spielen, der aber eigentlich für einen Kollegen vorgesehen war, der bedauerlicherweise krank wurde und sich aber auch auf der Leseprobe schon so ein bisschen mit dieser Regisseurin so ein bisschen gekappelt hatte. Und dann wollte sie quasi hinter seinem Rücken mich jetzt schon mit dieser Rolle besetzen. Und da habe ich gesagt, nee, also das geht überhaupt nicht. Man kann nur, weil der Kollege sich jetzt gerade mal krank meldet, kann nicht hier heimlich Text lernen und das heimlich umbesetzen. Das finde ich ein Ding der Möglichkeit. Und bin für meinen Kollegen Uli Plessmann schwer in die Bresche gesprungen. Und ich habe mich also etwas lauter mit dieser Dame auf der Bühne unterhalten. Und dann mischte sich plötzlich eine Stimme im Auditorium, eine vereinzelte, und sagte: Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmischen darf. So, nein, dürfen Sie nicht. Das wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ist mir scheißegal, wer Sie sind. Ich rede hier gerade mit der Regisseurin. So, und das war der berühmte Herr Klingbeil. Und ja, auf der Premierenfeier von diesem Dario Fo hat mir Herr Klingenberg dann angeboten, oder beziehungsweise seine Frau hat dann zu ihm gesagt: Sag mal, du machst doch da demnächst den Roten Hahn in Berlin. Das wäre doch eigentlich ein wunderbarer Ede. Das war die Figur, die ich dort im Roten Hahn spielen sollte. Und das war dann auch noch mit der Mutter der Nation, mit Frau Inge
Inge
Meichel. Inge
Meichel, Meichel, ja.
Meichel, nicht nett, junger Mann, das mache ich jetzt nicht. Na, das lassen wir jetzt. Die ist aber unbesetzt worden, weil sie nämlich eine große ZDF-Rolle bekommen.
Natürlich.
Naja, egal. Weil auf jeden Fall durfte sie aus dem Vertrag raus. Und dann hat das Stück Gisela May gespielt.
Ja, auch nicht schlecht.
Das ist
Gisela May. Und aber das war in der Tat, damals war das Renaissance-Theater auch noch ein bisschen anders. Ich war schon etwas erschrocken, als ich den Aushang an der Kasse las, dass Zusatzgeräte für die Hörgeräte dort für 5 D-Mark auszuleihen waren. Und als das erste Mal der Lappen aufging bei der Premiere und mich diese Jahrmillionen anblickten, da war ich dann doch schon etwas irritiert, muss ich
Das ist so ein richtiges Westtheater.
Es
Also,
ist ein richtiges traditionelles
das ist,
Westtheater.
man hat so das Gefühl, man ist so in den, ich habe ein ähnliches Gefühl, auch in den Wühlmäusen in Berlin. Man kommt rein und es ist sehr viel Messing und sehr viel, ich meine, das Renaissance ist sehr, sehr, sehr schön auch. Aber es ist, man hat so das Gefühl, in jedem Moment kommt Sascha Hehn mit der Torte um die Ecke und da sind Wunderkerzen drauf. Man hat das Gefühl, man ist wirklich in den
Naja,
80er
wir
Jahren.
haben, da muss ich zur Ehrenrettung sagen, sie haben danach natürlich schon auch noch ein bisschen, als der Filon das dann übernommen hat und da ist dann ein bisschen frischer Wind reingekommen und dann wurde das auch ein bisschen, dann haben sie ja die Black Rider Show gemacht beispielsweise
Ja, stimmt,
und
ja. Tom Waits und Wilson, Robert Wilson, genau.
richtig,
Ganz
genau.
fantastisch. Habe ich mir noch als Bootleg gekauft. Den gab's noch, das gab es noch nicht offiziell. Das als Vinyl-Bootleg habe ich
Ja.
das, glaube ich. Glaube die Demos
Als das hier
von
nach
Tom
Berlin
Waits.
kam, war das ja eigentlich schon ein alter Hut. Da hatte das in
Ja.
unserem
Antalya, ja.
am Thalia ist es schon
Ja.
Ewigkeiten gelaufen. Also,
Aber ich habe
Naja.
wirklich
Habe
das
ich übrigens
Gefühl.
auch für vorgesungen damals und bin auch
Ach.
in die engere Auswahl gekommen. Und dann hat mir das aber Dominik Orbitz hat mir die Rolle weggeschnappt.
Ach, sowas aber auch. Aber ich habe das
Ah.
Gefühl, wenn ich das jetzt höre und natürlich die ganzen Geschichten von Thomas auch höre, mit Grips und so weiter, ist es, dass es da eigentlich sehr, sehr wenig Ressentiments gab in Berlin zwischen Boulevard und großem Theater und Musical. Ich denke auch an das Theater des Westens. Bei mir zu Hause in Bochum gab es immer das Schauspielhaus. Das war immer so dieses große Bollwerk, genau wie das Burgtheater in Wien. Aber es gab immer nur dieses große Theater. Und in Berlin hat sich doch scheinbar, wenn ich das jetzt so höre von euch beiden, haben sich die Theaterformen sehr gemischt.
Ja, kann man doch so
Ja.
sagen, oder? Ne, die
Das
Schaubühne
ist
so.
auch noch unbedingt zu sagen. Also
Ja.
insbesondere Kinder- und Jugendtheater ist natürlich hier beispielhaft aufgestellt, muss man sagen. Also ich bin ja da auch im Icarus und verfolge eben auch, wie viele verschiedene Gruppen es dann auch noch gibt, die für Kinder und Jugendliche beispielsweise auch alleine Stücke machen. Und das ist schon wirklich sensationell. Die haben auch alle, also früher hatte das Kripstheater ja noch so ein bisschen neben Rote Grütze, das wird Volker Ludwig jetzt nicht gern hören, aber neben Rote Grütze und so weiter gab es eigentlich nur zwei, drei Kinder- und Jugendtheater.
Aber immerhin.
So richtig gehend Alleinstellungsmerkmal war lange Zeit, ich glaube bis Anfang der 80er Jahre, so Mitte 80er Jahre ging es dann so sukzessive los, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen die Kinder und Jugendlichen eben auch genau dort abholen, bei ihren Problemen, bei ihren Altersproblemen und so weiter.
Ja.
Was eben das Krebstheater lange Zeit propagiert hat und auch für gekämpft hat, dass eben Kinder nicht nur in der Märchenzeit drei Vorstellungen
am Tag
bekommen.
Das sogenannte Weihnachtsmärchen, davon redest du, genau.
Das schöne Abkassieren, weil da ja dann auch so die Schulklassen dann reingehen und die Karten werden meistens subventioniert dann auch noch so und das ist dann immer so ein bisschen das Geld verdienen für die Theater. Und das hat das Krippstheater ja dann so nie getan und hat quasi ganzjährig für Kinder und Jugendliche viel geboten.
Ja, und du hast dann dieses Stück über Magersucht oder Fresssucht, das hatte den Titel Kloß im Hals. Ich habe es gesehen, ich fand es wirklich ziemlich toll. Danach kam die nächste Produktion von eben besagten Hermann Fink, nämlich Heimatlos. Da machte übrigens auch ein Kollege mit, der relativ berühmt geworden ist, nämlich Andreas Hoppe, der nämlich dann der Assistent von Ulrike Volkerts wurde. Mit dem habe ich Frank und Stein gespielt und mit dem habe ich auch dieses Nazi-Stück gespielt, Heimatlos. Und ich muss allerdings wirklich sagen, und wir haben uns ja auch vor kurzem getroffen, ich kam mit Hermann Fink und mit seiner Art, Regie zu führen, kam ich überhaupt nicht klar. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das nicht wirklich gelungen war. Es war so ein Stück über Nazis und da war gerade Mölln passiert. Das heißt, die Emotionen kochten ziemlich in Deutschland, wenn es um Nazis ging. Und ich fand nicht, dass es wirklich gelungen ist. Aber es gab dann tatsächlich noch ein Stück, was eine noch größere emotionale Herausforderung war. Das war nämlich das Stück, in dem dann Axel und ich gemeinsam auf der Bühne standen. Und zwar hieß das Stück Die Moskitos sind da.
Werde ich nie vergessen. Im Spiegel eine Kritik, die war ungefähr so groß. Also 2x2 Zentimeter. Es war nur ein Satz. Die blutleeren Moskitos sind da.
Ja.
Ein neues Stück von
aber immerhin eine Kritik im Spiegel. Ich meine,
immerhin. Wow. Nein, weil das Problem war folgendes. Das war einer der ersten Sätze, die ich mit Volker Ludwig gewechselt habe. Letztendlich träumte das gesamte Team, sprich Volker Ludwig, der Texter, Bürger Heimann, der Komponist, der Regisseur Wolfgang Kollneder und der Bühnenbildner Matthias Fischer-Dieskau, dieses Vierergespann. Und wie dann Wolfgang Kollneder, der Regisseur, sagte, never change a winning team. Dieses Vierergespann, diese Viererbande träumte davon, nochmal so einen Riesenerfolg zu machen wie Linie 1. Und sie haben es versucht und sie haben aber auch in der Außenwirkung und auch in der Öffentlichkeitsarbeit so gearbeitet. Das heißt, es gab einen unglaublichen Druck von der Öffentlichkeit und eine unglaubliche Erwartungshaltung. Mhm. Und diese Erwartungshaltung konnten wir nicht einhalten und das Ergebnis war in meiner Erinnerung schlimmer ich fand es furchtbar. Die Grundidee des Stückes war, dass sozusagen junge Menschen, Kinder, also 10, 12, 14-jährige Kinder, dass sie sich politisch mehr einmischen dürfen, dass es also ein Jugendwahlrecht gibt oder ein Kinderwahlrecht gibt und es war ein sehr politisches Stück. Es war aber musikalisch und textlich und so leider nicht dieser große Erfolg. Und jetzt, um auf Axel und mich zu sprechen zu kommen, wir spielten die Kinder. Ja, es gab eine Gruppe von, ich glaub, von 4 Kindern oder 5 Kindern, ne? Axel, du, Anja Leis, Christian Giese, Eva Blum, glaube ich, ne? Und dann war noch Ines Meyer-Kormes, die ich immer nur liebevoll IM Kormes nannte. Und diese 4, 5 Kinder standen im Mittelpunkt dieses Stückes, die dann also wirklich so Fridays for Future mäßig auf die Straße gingen und dann gekämpft haben gegen die alten weißen Männer, die hießen aber damals noch nicht so. Und wenn man sich die Lieder anhört aus Linie 1, dann hat man ja diesen coolen Pop und diesen Rock-Song und diese wirklich schönen Songs, die so eingängig sind. Und Bürger Heimann entweder hatte er keine Ideen oder er hatte zu viel Westside Story gehört. Es war nicht gut.
Und es gab ein Stück, das habe ich lustigerweise, habe ich neulich, als ich mit Helge Schneider telefoniert habe, lief das im Hintergrund. Und da hat er auch gesagt, ich klack mich kaputt. Meine Seele hat ein Loch.
Kannst du stopfen noch und noch.
Aber das wäre doch mal was, dass man dieses Stück noch mal von Helge Schneider noch mal musikalisch überarbeiten lässt. Weil Helge natürlich hier am Schauspielhaus bei uns in Bochum mehrere Sachen gemacht hat. Wendy, ja, das Musical und auch Aprikose, Banane, Erdbeer und so weiter. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr für Bochumer Verhältnisse halt auch sehr, sehr anarchistisch. Also sowas hatten wir so noch halt noch nicht gesehen. Ist denn dieses Prinzip des Grips-Theaters, da will ich ja drauf hinaus, weil ihr beide ja doch sehr, sehr, ich weiß nicht, wie oft ihr Linie 1 gemacht habt, aber so diese Idee und die Grundprämisse des Grips-Theaters, hat sich das mittlerweile erledigt? Oder habt ihr das Gefühl, das Grips-Theater hat sich im Laufe der Jahrzehnte irgendwie neu erfunden? Hat es immer noch eine Relevanz? Fragte er investigativ. Du kannst auch den Joker ziehen, du musst nicht antworten.
Naja, es hat sich in der Form was verändert, dass Volker Ludwig nicht mehr der Intendant ist. Und er ist auch nicht mehr, glaube ich, er ist auch nicht mehr der Geschäftsführer. Das heißt, er hat sich inhaltlich und auch dramaturgisch auch sozusagen als Leiter zurückgezogen. Es gibt jetzt einen neuen Intendanten, Philipp Harpin, der einen neuen Weg gehen will und der eben auch neue Formen des Theaters machen will. Man darf es einfach nicht vergessen. Das ist jetzt über 50 Jahre alt, das Grips-Theater. Und es hat sich natürlich formal, sind da wahnsinnig viele Sachen passiert. Und so ein Stück wie Linie 1 kann man heutzutage nur noch museal betrachten. Und es wurde im Laufe der 90er Jahre wurde immer wieder was aktualisiert bei der Linie 1.
Wurde es abgedatet irgendwann?
Ja, es wurde abgedatet und irgendwann hörte man auf und dann sagte dann Volker Ludwig, wir hören jetzt auf, wir spielen die Version von 1986.
Okay.
Und im Moment gibt es aber gerade Diskussionen am Grips-Theater, kann man das jetzt noch so machen, weil das ist rassistisch, das ist sexistisch, da kommen eben Sachen vor, die man heute so nicht erzählt. Und also aus meiner Sicht, Axel, ich weiß nicht, wie du siehst, Axel, aber aus meiner Sicht ist es, das Grips-Theater hat eine hohe Relevanz und Kindertheater hat eine große Wichtigkeit und das Grips-Theater versucht sich immer noch einzumischen. Es ist aber gerade auf dem Weg auf der Suche, sage ich mal so, eine neue Sprache für sich zu finden. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe.
Ja, also das wollte ich eigentlich ergänzen, dass ich das Gefühl habe, dass das Grips-Theater nie aufgegeben hat zu suchen. Und ich glaube, an der Stelle können wir alle sagen, oder wissen wir auch alle, gerade wenn man so einen riesigen Erfolgsdruck hat, also da kann ich also beispielsweise Tatort und so weiter natürlich auch ein kleines Lied von singen. Das sind irrsinnig hohe Erwartungen, um die immer in irgendeiner Form zu befriedigen. Das ist echt schwer. Das ist schwierig.
Und das vor allem über so eine lange Zeit, so einen riesen Zeitraum.
Und das Einzige, was wir tun können, ist wirklich suchen, versuchen, mutig bleiben, mutig versuchen, Dinge auszuprobieren. Und klar kann man auch mal übers Ziel hinausschießen und gegen die Wand fahren, aber versuchen muss man es halt. Man muss immer wieder versuchen zu überraschen. Und das ist nicht einfach. Aber mit Frau Müller muss weg beispielsweise ist ja auch ein genialer Coup gelandet, damals beim Grips-Theater.
Da hat sogar die Bühnenregie Sönke Wortmann geführt, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ja.
Also das war ziemlich clever damals unter dem Nachfolger sozusagen. Das war der Stefan Fischer-Fels, ne, glaube ich.
Stefan Fischer dazu.
Und der machte dann zum Beispiel auch sowas, dass er dann ein Stück von Erich Kästner oder ein Buch von Erich Kästner, oh Gott, wie heißt es noch? Pünktchen und Anton. Da bekam dann Volker Ludwig von der Erich Kästner Gesellschaft die Erlaubnis, das zu dramatisieren. Und also es gab dann so mehrere Sachen, sowohl Pünktchen und Anton, Frau Müller muss weg. Da gab es dann eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit fürs Grips.
Also wir haben jetzt sehr viele Namen gehört. Ihr könnt die alle googeln, wenn ihr die nicht kennt. Das ist halt so, wenn zwei Leute sich schon ewig kennen und reminiszieren, dann gibt es eine Demineszenz. Aber ich glaube, dieses, was du gerade noch gesagt hattest, Axel, über die Bedeutung vom Gripstheater, und ich glaube, das kann man auch auf viele andere Theaterformen, aufs Staatstheater und aufs Boulevardtheater auch, dieses Suchen, das ist ein, wie ich finde, sehr schönes Resümee. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen ähnlichen Talk, aber da reden wir, weil wir sind ja ein Ost-West-Podcast, das ist ein Ost-West-Dialog, wir reden nochmal darüber, wo du eigentlich herkommst, denn das ist nämlich, da habe ich nämlich was dazu zu sagen, und das machen wir beim nächsten Mal, und dann reden wir auch noch über Musik und über noch ein paar andere
Sachen. Könnten wir 4 oder 5 Folgen machen, weil du hast so viel gemacht, weißt du, sowas wie Andreas Dresen oder du bist mit deiner Band unterwegs oder deine ganz persönlichen Projekte, also Axel Prahl, meine Güte, was du alles auf die Beine stellst, du Teufelsbraten.
Und darüber reden wir beim nächsten Mal.
Ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Wenn es wieder heißt, blühende Landschaft.
Denn es erinnerten sich für Sie
Thomas Nicolai, Hennes Bender und Axel Prahl.
Danke, Axel!